ja, etwas wichtig ist, dass man sich auch als betroffene Frau dann irgendwann einmal auch sagen kann, so, jetzt gehört zu meiner Geschichte, es gehört in meine Biografie, so eine Krebserkrankung, und trotzdem gibt es auch ein Leben danach, und das auch wieder mit Schönem und mit Freude und mit Lebensfreude und mit Perspektiven und Optimismus gefüllt werden darf.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren.
Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina
und Angela von Women's Guide.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Der Oktober ist bekanntlich der Brustkrebsmonat und gibt jährlich internationalen Anlass, die Vorbeugung, die Erforschung und Behandlung von Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Der Brustkrebsmonat geht zurück auf eine Initiative der American Cancer Society aus dem Jahr 1985. Und deshalb widmen auch wir uns diesen Monat diesem so wichtigen Thema Brustkrebs. Wie kann man vorbeugen und wie kann man früh erkennen? Und wir freuen uns sehr, Anna Zano als Expertin bei uns zu haben. Sie spricht tagtäglich mit Betroffenen, ist im Austausch und kennt sich mit diesem Thema bestens aus. Herzlich willkommen, Anna. Wir freuen uns, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass wir uns gemeinsam über ein sehr wichtiges Thema austauschen können, das uns Frauen alle etwas angeht.
Anna, vielleicht zu Beginn, ich habe gesagt, du bist täglich im Austausch. Wer bist du, was machst du und warum bist du täglich im Austausch zu diesem Thema?
Seit gut 10 Jahren arbeite ich bei der Krebsliga Schweiz im Team des Krebstelefons, des Informations- und Beratungsdienstes des Krebsliga Schweiz. Als Pflegefachfrau mit Erfahrung im Gebiet der Onkologie und als psychoonkologische Beraterin begleite ich in meiner Arbeit von krebsbetroffenen Menschen und ihren Angehörigen. Die meisten Anfragen an uns kommen mit fast 70% von Frauen und die am häufigsten thematisierte Krebsart ist eben Brustkrebs. Und das Thema Brustkrebs beschäftigt und begleitet mich aber schon länger. Also vor 15 Jahren als knapp 43-jährige Frau wurde bei mir selber Brustkrebs diagnostiziert. Eigentlich ein Zufallsbefund. Und doch, ich hatte ein Riesenglück im Unglück und mir geht es heute gut. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das so kurz zu mir.
Vielen Dank für diese Einführung. Wenn wir die Webseite der Krebsliga aufschalten, dann erfahren wir, dass jedes Jahr in der Schweiz 6.600 neue Fälle von Brustkrebs bei Frauen auftreten und etwa 50 bei Männern. Und wie du es bereits angetönt hast, ist Brustkrebs eben die häufigste Form von Krebs. Also du hast gesagt, die meisten Anfragen kommen von Frauen und dazu zu eben Brustkrebs. Das macht Sinn, weil es eben die häufigste Krebsart ist. Und warum sind Frauen vorwiegend davon betroffen und wie entsteht denn Brustkrebs?
Vielleicht müssen wir vorher starten, wieso Männer überhaupt Brustkrebs bekommen, weil das wissen viele Leute nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das, wenn jemand sagt, oh, was, Männer können auch Brustkrebs bekommen? Und ja, der Grund ist, dass auch Männer rudimentär vorhandenes Brustgewebe haben. Und bis zur Pubertät ist das Brustgewebe bei Mädchen und bei Buben praktisch gleich. Und erst unter dem Hormoneinfluss beginnt dann die Brust bei den Mädchen zu wachsen und bildet Milchgänge und Drüsengewebe. Und da auch eben auch Männer diese Anlage dafür haben, können auch sie Brustkrebs entwickeln. Dass Frauen aber viel häufiger betroffen sind, liegt daran, dass sich der Brustkrebs oft unter dem Einfluss von Östrogen, dem weiblichen Sexualhormon, entwickelt und wächst. Und Frauen haben natürlich einen höheren Östrogenspiegel als Männer und sie haben auch mehr Drüsengewebe und insbesondere haben sie ausgebildete Milchgänge. Und genau dort in den Milchgängen hat der größte Anteil der Brustkrebserkrankungen den Ursprung. Ich habe noch gefragt wegen den Ursachen. Also die genauen Ursachen sind für Brustkrebs sind eigentlich gar nicht so bekannt. Es gibt Faktoren, die das Risiko zu erkranken erhöhen. Dazu gehören beeinflussbare Faktoren wie etwa Übergewicht, übermäßiger Alkohol oder Tabakkonsum. Andere Risikofaktoren aber wie das Alter. Alter ist ein Risikofaktor für Krebserkrankungen im Allgemeinen, aber auch eine familiäre Häufung von Brustkrebs oder sogar eine erbliche Veranlagung durch eine Mutation, das ist nicht beeinflussbar.
Du hast schon gesagt, das Alter ist ein Risikofaktor. Es ist so, dass ab einem Alter von 50 Jahren das Risiko für Brustkrebs deutlich ansteigt. Dennoch ist ein Viertel der Betroffenen zum Zeitpunkt der Diagnose jünger als 50 Jahre. Du selbst warst davon betroffen. Wieso ist Alter so ein Risikofaktor?
Es ist so, dass die Körperzellen werden ja auch älter. Sie teilen sich immer wieder neu und bei diesen Teilungsmechanismen kann es zu Fehlern kommen. Diese Reparaturmechanismen, die normalerweise einspringen, wenn Fehler entstehen, die können dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Und so kann es innerhalb der Zellen zu Veränderungen kommen, die dann das Immunsystem des Körpers nicht mehr erkennen kann als etwas, was eigentlich repariert werden müsste. Und so kann es eben dazu kommen, dass sich Körperzellen, die vorher noch gesund waren, mit der Zeit verändern und zu einer bösartigen Erkrankung, zu einem Krebs kommen. Und schlussendlich ist auch, dass auch eine Kumulation der Risikofaktoren, die ich vorher auch noch genannt habe, eben wenn eine Frau übergewichtig ist oder eben viel Alkohol, Tabak konsumiert, dass sich das auch kumuliert und zusätzlich noch dazu führen kann, dass eine Krebserkrankung entstehen kann. Und weil auch der Brustkrebs unter Östrogeneinfluss wachsen kann, ist natürlich auch eine Frau, je älter das sie wird, umso länger war sie diesem Östrogeneinfluss quasi wie ausgesetzt. Und das sind so die Gründe, weshalb doch mehr ältere Frauen erkranken.
Dennoch ist ein Viertel der Frauen, die eine Diagnose für Brustkrebs erhalten, jünger als 50 Jahre. Wir haben kürzlich gelesen, dass dieser Anteil immer mehr zunimmt oder in den letzten Jahren zugenommen hat. Und du hast eben vorhin auch betont, dass zum Glück die Frauen eher älter sind, weil so eine Diagnose gerade unter 50 Jahren sehr einschneidend sein kann. Stellst du diesen Trend auch fest, dass es immer mehr Frauen unter 50 Jahre gibt?
Ja, also jetzt in meiner Arbeit merke ich das, dass sich immer mehr Frauen, junge Frauen melden bei uns. Das ist so. Ich kann nicht jetzt nicht genau Zahlen sagen, die das also offiziell quasi statistisch belegen, das könnte ich jetzt gerade nicht. Aber meine Erfahrung ist wirklich, dass jüngere Frauen vermehrt, auch betroffen sind, ja.
Und die Ursachen dafür sind auch weitgehend unbekannt bisher.
Ja, also das ist so, außer bei diesen Frauen, die wirklich ein familiäres Risiko haben, wo vielleicht die Mutter schon erkrankt war oder auch die Schwester. Und wenn man dann sieht, also grundsätzlich ist erstgradig Verwandte haben ein höheres Risiko. Und dann gibt es auch noch diese Mutationen, diese Genmutationen, also die bekanntesten da, die BRCA1 und 2. Bekanntes Beispiel Angelina Jolie, die auch davon betroffen war. Dort sind natürlich, dann sind die Gründe wieder da. Also dann gibt es wirklich einen Grund wegen dieser genetischen Mutation, dass das Risiko sehr viel höher ist an Brustkrebs oder auch Eierstockkrebs zu erkranken.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Ursachen sind, sein können, und welchen Einfluss das Alter hat. Wie kann man denn vorbeugen oder was empfiehlst du, wie man sich bestmöglich schützen könnte?
Ja, das ist gar nicht so einfach, insofern auch, weil zum Teil die genauen Ursachen nicht bekannt sind. Was wir Frauen tun können, denke ich, ist mit einem allgemein gesunden Lebensstil einfach diese Risikofaktoren zu minimieren. Und ja, was ich schon vorhin gesagt habe, bei den Risikofaktoren, also sicher ein Normalgewicht anzustreben, sich genügend zu bewegen. Das Rauchen sein zu lassen, das ist das der Hauptfaktor, den wir einfach tun können. Und auch wenn es möglich ist zu stillen, es zeigt sich, dass Frauen, die stillen, das Risiko etwas minimieren können. Das ist sicher auch gut. Und auch wenn jetzt so eine erbliche Veranlagung da ist, dass man einfach dass man mit dem Gynäkologen abspricht, ab wann man schon diese Vorsorgeuntersuchungen macht, diese Früherkennungsuntersuchung, das ist sicher auch wichtig.
Ich kenne es so von der Gynäkologin oder meiner Gynäkologin, dass sie die Brust abtastet. Was kann man sonst vielleicht selber tun, um potenziell Brustkrebs zu erkennen? Und vielleicht auch, welche Intervalle sind oder empfehlt ihr als Krebsliga bei welchen Altersstufen?
Also das Perfide ein bisschen an Brustkrebs ist, dass er ja lange keine Beschwerden macht. Und das erste Anzeichen dann manchmal ein spürbarer Knoten oder eine Verhärtung in der Brust sein kann. Und das ist genau auch der Grund, wieso es wichtig ist, dass wir Frauen unsere Brust gut kennen. Also dass wir regelmäßig, im Idealfall wirklich jeden Monat, nach in dem besten auch nach der Menstruation, dass wir unsere Brust einfach ja abtasten und spüren und dann auch Veränderungen dann auch frühzeitig feststellen können. Ja, es kann auch sein, dass sich die Hautoberfläche verändert, dass es Rötungen gibt, dass es Schwellungen gibt, dass es vielleicht so wie eine Orangenhaut gibt, dass aus der Brustwarze Flüssigkeit austreten kann, dass man auch vielleicht Lymphknoten plötzlich spürt unter der Achsel oder beim Schlüsselbein. Einfach, also wir sagen dort einfach immer, wichtig ist, dass jede Veränderung ärztlich abgeklärt wird. Und gleichzeitig auch, es muss nicht jede Veränderung oder jeder Knoten oder alles, was man spürt, muss dann auch Brustkrebs sein. Es kann auch viele harmlose Ursachen geben. Also von dem her wirklich diese Selbst, ja einfach dieses Bewusstsein für den eigenen Körper, die eigene Brust ist sicher ganz wichtig. Und sonst die Intervalle für Untersuchungen, sei es Ultraschall oder eben Mammographie, ist eigentlich bei jungen Frauen ohne familiäres Risiko nicht zwingend nötig.
Du hast gesagt, welche Möglichkeiten wir selber haben. Doch kommt es immer wieder vor, dass Brustkrebs eben nicht oder also nicht oder eben zu spät erkannt wird. Was sind da aus deiner Sicht die Gründe?
Einerseits denke ich schon, dass es eben manchmal Brustkrebs gibt, der nicht spürbar ist, nicht tastbar ist. Und von dem her kann eine Frau das auch gar nicht bemerken. Und weil man auch weiß, dass eben die meisten Brustkrebserkrankungen nach 50 auftreten, ist das auch der Grund, wieso dass die Krebsliga die Mammographie empfiehlt bei Frauen ab 50 ohne familiäres Risiko und ohne Symptome, damit man eben eine mögliche Brustkrebserkrankung früh entdecken kann in der Mammographie. Ja, manchmal wird Brustkrebs einfach zu spät erkannt oder spät erkannt. Das ist leider so, ja.
Was heißt spät erkannt? Wie schnell kann zu spät, also wie schnell kann es zu spät sein? Ist das, kann man das irgendwie zeitlich festmachen?
Man geht immer davon aus, wenn ein Tumor, ein Brustkrebs auf die Brust beschränkt ist, dann ist das gut therapierbar heute mit den Möglichkeiten. Wo es dann schwieriger wird, nicht unmöglich zu therapieren, ist, wenn ein Brustkrebs schon in die, sei es in die Lymphknoten, gestreut hat oder dann allenfalls auch schon Ableger Metastasen irgendwo im Körper gebildet hat, dann wird eine Therapie einfach schwieriger. Und wenn früh erkannt, spricht man wirklich davon, wenn der Brustkrebs lokalisiert nur in der Brust ist.
Ich möchte nochmals auf die Mammographie zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass das kantonal sehr unterschiedlich gehandhabt wird, mit diesen Mammographie-Screenings, nennt man die, glaube ich, die teilweise angeboten werden in gewissen Kantonen, dass Frauen eben ab 50 aufgeboten werden, quasi auch aufgefordert werden, sich untersuchen zu lassen und gewisse Kantone das dann auch finanzieren, andere eben nicht. Wenn wir sagen, eben warum Frauen das zu spät entdecken. Habt ihr vielleicht auch Zahlen oder so, wo du sagst, ja, es werden Frauen eingeladen, aber sie gehen nicht? Also, dass man vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, nein, 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 das betrifft mich schon nicht und ich fühle mich ja noch gar nicht wie 50. Ja, das kann ich dann später machen. Oder wie siehst du das?
Es ist tatsächlich so, dass in der Schweiz ein Flickenteppich besteht, insofern, dass gewisse Kantone dieses Mammographie-Screening installiert haben, andere nicht. Die Frauen, die eingeladen werden, haben dann immer die Möglichkeit, auch nicht teilzunehmen. Wie viele da das sagen, nein, ich will nicht, das kann ich leider, ja, kann ich nicht sagen. Aber es gibt, ich erlebe auch schon, auch in der Beratung, hin und wieder Frauen, die nicht gehen wollen und zum Teil manchmal aus Angst vor dem Resultat, was herauskommen könnte. Und manchmal auch, dass sie sagen, eben ja, ich fühle mich so gesund, dass das brauche ich nicht, da gehe ich nicht hin. Und ja, dort versuche ich dann auch jeweils zu sagen, das ist wirklich wunderbar, dass sie sich so gesund fühlen und vielleicht auch gesund leben. Das ist auch etwas, was dann die Frauen oft sagen, ja, ich lebe ja so gesund. Und dann, ja, sage ich wirklich, wertschätze ich das auch. Und auf die andere Seite ist es halt eben doch so, dass eben Brustkrebs leider auch bei gesunden, lebenden Frauen auftreten kann. Und dass die Chance dann mit einer Mammographie, das früh zu erkennen, dass sich das auch lohnen kann.
Ich musste bisher noch nie eine Mammographie machen. Ich habe schon gelesen, dass das unangenehm ist. Was macht man da genau? Also nicht, dass wir zu spezifisch medizinisch werden, aber wie
Ja.
muss man sich das vorstellen?
Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung grundsätzlich. Die Strahlenmenge, die dort genutzt wird, ist nicht hoch. Das ist manchmal auch etwas, was wir hören, können nicht diese Röntgenstrahlen dann wirklich Brustkrebs auslösen. Das ist nicht so. Das sind relativ geringe Strahlenmengen. Die Brust wird dann so zwischen zwei Platten so, ja, ein bisschen zusammengedrückt, damit man das Brustgewebe, Entschuldigung, dass man das überhaupt untersuchen kann. Heute werden vor allem digitale Geräte verwendet und da muss die Brust nicht mehr so stark komprimiert werden, wie das früher noch der Fall war, weil Ich hatte auch meine erste Mammographie, empfand ich auch als schmerzhaft, weil die Brust so stark zusammengedrückt werden musste, dass das sehr unangenehm war. Und bei den weiteren merkte ich wirklich einen Unterschied, dass das heute nicht mehr ganz so stark gepresst werden muss. Und dann, ja, klar ist ja auch immer, je nach Größe der Brust und je nach Empfindlichkeit des Brustgewebes kann das mehr oder weniger unangenehm sein.
Du hast es vorhin schon angetönt, wo wir darüber gesprochen haben, wann es zu spät ist, eben wenn sich der Krebs nur auf die Brust beschränkt oder sich eben schon ausgeweitet hat. Uns interessiert natürlich, wie kann Brustkrebs behandelt werden? Was sind so die klassischen Methoden, die man heute anwendet?
Ja, die Behandlung von Brustkrebs ist grundsätzlich sehr individuell. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder in der Beratung merke, dass er manchmal eine Frau anruft und sagt, das irritiert mich komplett. Meine Nachbarin hat auch Brustkrebs und die hat eine ganz andere Therapie als ich. Also das grundsätzlich. Und je nach Art des Tumors, eben es gibt wirklich unterschiedliche Brustkrebs. Formen und Typen. Und je nach Typ, je nach Lage und Größe des Tumors und eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, sind bereits Lymphknoten befallen oder ist es auf die Brust beschränkt, wird dann eine unterschiedliche Therapie eingesetzt. Oft, und das ist das Primäre, wird natürlich versucht, dieser Brustkrebs wegzuoperieren und diesen zu entfernen. Und heute wird meistens versucht, wenn der Tumor nicht allzu groß ist oder nicht an mehreren Orten ist, wird brusterhaltend operiert. Das heißt, die Brust wird nicht weggenommen, sondern einfach der befallene Teil wird entfernt. Und deshalb wird auch bei großen Tumoren wird oft auch zuerst eine Chemotherapie gemacht, damit dieser Tumor kleiner wird, damit dann doch auch brusterhaltend operiert werden kann. Und neben Operation und Chemotherapie gibt es auch noch andere Formen der medikamentösen Therapie. Das sind heute Immuntherapien oder auch sogenannte zielgerichtete Therapien. Weiter zu den medikamentösen Therapien gehören die sogenannten antihormonellen Therapien. Ich habe am Anfang gesagt, dass Brustkrebs oft unter Östrogeneinfluss wächst. Und diese Tumortypen, die sogenannte Östrogenrezeptoren haben, aufweisen, bei denen nützt es, dass diese Östrogene durch ein Antihormonell Die hormonelles Medikament, da gibt es unterschiedliche Präparate, entweder die Östrogenproduktion ganz unterdrückt wird oder auf den Rezeptoren diese blockiert werden, damit das Östrogen nicht mehr als quasi als Futter der Tumorzellen wirken kann. Und als weitere Therapiemöglichkeit gibt es noch die Bestrahlung. Die wird gerade oft eingesetzt, wenn brusterhaltend operiert wird. Und zwar auch so vorbeugend, wenn jetzt doch noch Tumorzellen irgendwo sein sollten in diesem Gebiet, damit diese durch die Bestrahlung, durch diese Strahlen abgetötet werden. Oft werden diese verschiedenen Therapieformen kombiniert zusammen. Je nachdem in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber meistens ist eine Kombination von diesen verschiedenen Therapieformen, die angewandt wird.
Jetzt stelle ich eine schwierige Frage. Wenn ich frage, wie hoch die Chancen sind, vom Brustkrebs geheilt zu werden, ich nehme an, so individuell wie die Therapie ist, sind auch die Chancen sehr unterschiedlich, je nach Krebsart und Auswuchs, den man schon hat. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem so eine Indikation geben, wie die Chancen stehen.
Das ist genau eben auch der Grund, wieso dass es so wichtig ist, dass Brustkrebs früh erkannt wird, eben weil heute zeigen Zahlen wirklich, dass wenn der Tumor nur in der Brust ist, dass mehr als 85% der betroffenen Frauen geheilt werden können. Und das ist doch ein sehr, sehr hoher Anteil. Und dann gibt es halt leider auch ja, Frauen, bei denen trotz Therapie die Krankheit fortschreitet, ja, und die daran versterben. Gerade eben, wenn schon Metastasen im Körper bestehen, wird die Therapie schwieriger. Wenn nicht unmöglich, aber doch schwieriger.
Und wenn du sagst geheilt, dann heißt das, ich habe Brustkrebs, ich mache eine Therapie und ich habe keinen Rückfall mehr. Für die nächsten 5 Jahre zum Beispiel. Oder was heißt geheilt?
Ja, das ist immer so schon etwas eine schwierige Frage, die ich mir manchmal auch stelle. Also ja, wenn ich jetzt bei mir denke, bei mir sind es 15 Jahre her seither und ich fühle mich gesund. Ob ich geheilt bin, schlussendlich, ja, kann ich gar nicht so zu 100% sagen. Das ist etwas. Beim Brustkrebs, das ist insofern ein bisschen eine perfide Krebsart, weil das Risiko, je länger das es dauert, ohne Rückkehr, Rezidiv oder ohne fortschreitender Erkrankung, je geringer wird das Risiko, dass es nochmals kommt. Auf die andere Seite gibt es immer wieder. Ich habe auch kürzlich von einer Onkologin gehört, die von einer Frau, die 20 Jahre später plötzlich eine Metastase hatte in den Knochen. Also das gibt es leider auch. Und trotzdem wird das Risiko, je länger das es her ist, wird immer geringer. Und ich glaube, es ist auch irgendwo wie ja, etwas Wichtiges, dass man sich auch als betroffene Frau dann irgendwann einmal auch sagen kann, so jetzt gehört zu meiner Geschichte, es gehört in meine Biografie, so eine Krebserkrankung und trotzdem gibt es auch ein Leben danach und das auch wieder mit Schönem und mit Freude und mit Lebensfreude und mit Perspektiven und Optimismus gefüllt werden darf.
Vielleicht bleiben wir gleich dabei bei den Folgen von Brustkrebs. Also wenn man die Diagnose hat und dann eine Therapie hat und diese Therapie überstanden hat, gibt es ja dennoch Folgen, Spuren, die vielleicht eben seelisch oder körperlich noch vorhanden sind. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen.
Ja, ich finde es gerade wichtig, was du gesagt hast, weil eine Krebserkrankung wirkt sich wirklich auf den ganzen Menschen aus. Und es ist nicht nur eine körperliche, also nicht nur körperliche Folgen, sondern eben wirklich auf der ganzen, ich sage immer, auf der ganzen biopsychosozialen und spirituellen Ebene. Und bei Brustkrebs ist halt oft durch die Therapie, also durch die Operation, das Körperbild auch und die eigene Körperwahrnehmung kann verändert sein. Also wenn die Brust nicht mehr so aussieht wie vorher oder je nachdem sogar die ganze Brust abgenommen werden musste und ein Brustaufbau gemacht wurde, der vielleicht doch schön, aber nicht mehr so genau dieselbe Empfindungen auslöst wie vorher. Eine Chemotherapie kann sich auch auf die auch ja, der Haarausfall, der damit verbunden ist, kann sich auch auf das Körperbild auswirken. Und auch weiter können diese Therapien halt, ja, es kann Schmerzen geben, es kann eine Fatigue, so eine wirklich massive Müdigkeit auslösen, es kann Lymphödeme auslösen. Also von dem her, auf der körperlichen Ebene kann doch einiges geschehen. Emotional. Ja, so eine Diagnose ist wirklich, kann eine ganze Gefühlspalette auslösen von Angst, Depression, Wut, Unsicherheit. Ja, und das ist schon so, also was ich vorher auch kurz angetönt habe, es ist wirklich eine Zäsur, so eine Krebsdiagnose. Und Betroffene berichten oft darüber, dass es so wie ein Vorher und ein Nachher gibt. Also, dass sich auch manchmal so in der Erinnerung orientieren daran, was war wann und amo, doch, das war vorher, das war vor meiner Diagnose und dass das wirklich so ein Orientierungspunkt ist und bleibt im Leben, wobei eben das nachher nicht immer schlechter sein muss. Und gerade auch diese spirituellen Fragen, die auftauchen können nach dem Lebenssinn, ja, was will ich noch und was will ich nicht mehr? Und ja, und nicht wenig Frauen berichten darüber, dass sie wirklich durch die Erkrankung ihr Leben nachhaltig auch zu irgendetwas Besserem verändern konnten. Dass sie nun eben besser wissen, was sie wollen und insbesondere auch, was sie nicht mehr wollen. Und das kann eben auch schlussendlich, auch wenn es komisch tönt, wie ein Gewinn der Erkrankung sein. Und hierzu kann manchmal auch eine psychoonkologische Begleitung hilfreich sein. Wenn wir dann die soziale Ebene anschauen, kann so eine Krebserkrankung wirklich simpel in der Alltagsbewältigung Probleme geben, Schwierigkeiten bei der Arbeit, also dass man nicht mehr so belastbar ist oder eben vielleicht krankgeschrieben wird und Angst hat vor einer Kündigung. Finanzielle Probleme können auch auftauchen, wenn plötzlich nur noch 80% des Gehalts noch da sind oder auch mehr Kosten entstehen. Ja, zum Beispiel auch, dass plötzlich eben Franchise, Selbstbehalt, vielleicht auch Fahrkosten ins Spital. Also es sind doch einiges, was so auch an finanziellen Auslagen so mit seiner Krebserkrankung auf einen Menschen zukommen können. Ja, und manchmal gibt es auch, erzählen auch Menschen, dass sich das Umfeld zurückzieht. Also, und hier auch aus meiner Erfahrung merke ich immer wieder, dass manchmal aus dem Nichtwissen, wie soll ich reagieren, wie soll ich mit meiner ja, betroffenen Freundin jetzt sprechen, was soll ich zu ihr sagen, dass sich manchmal Leute eher zurückziehen, auch aus der Angst heraus, etwas Falsches möglicherweise zu sagen oder zu machen. Und hier, ja, denke ich immer oder sage ich jeweils auch, fragen. Am besten ist fragen. Die Person fragen, was kann ich für dich tun? Was würde dir jetzt gerade helfen? Und vielleicht auch sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte und trotzdem. Ich bin gerne für dich da und das kann schon sehr, sehr hilfreich sein.
Du hast gesagt, Anna, es kommen viele Ängste auch auf, mit so einer Diagnose. Aus deiner Alltagserfahrung mit Patientinnen am Telefon, was kommen da so für Ängste hoch, vielleicht jetzt gerade bei den jüngeren Frauen?
Also grundsätzlich sind viele Fragen, Unsicherheiten, Zweifel, Ängste bei allen Frauen oder auch sogar bei allen Menschen mit einer Krebserkrankung sehr, sehr ähnlich, unabhängig des Alters. Für junge Frauen können Themen wichtig sein, wie gerade auch wenn sie eine Chemotherapie machen müssen und Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist oder vielleicht noch so jung, dass sie noch keine Kinder haben. Ja, wie kann ich die Fruchtbarkeit erhalten mit einer Chemotherapie? Kann ich noch Kinder haben? Gerade im Zusammenhang mit Kindern und jungen Frauen ist das oft auch so, ja, gebe ich jetzt mein Risiko an mein Kind weiter? Das ist auch etwas. Dann manchmal ist auch, kürzlich hatte ich eine junge Frau am Telefon, die wusste, sie muss eine Chemotherapie machen und dann gesagt hat sie, sie sei noch nicht so lange in einer Beziehung und habe Angst, dass ihr Freund sie verlässt. Dann auch, wenn schon Kinder da sind und junge Familien, ist oft auch das Thema, ja, wie sag ich es meinem Kind? Wie spreche ich damit, dass jetzt die Mama ihre Haare verliert und ins Spital gehen muss? Das sind auch so Themen. Und weil junge Menschen in der Regel im Arbeitsleben sind, auch, ja, kann mir mein Arbeitgeber kündigen, wenn ich jetzt krank bin? Das sind auch so Fragen. Und auch oft, wenn die Therapien vorbei sind, diesen nicht mehr gleiche Belastbarkeit, die viele empfinden. Oder dass sie das Gefühl haben, ja, jetzt ist doch alles vorbei. Und jetzt bin ich doch wieder, ja, jetzt sollte es doch wieder gehen und so das Gefühl haben, nein, ich bin nicht gleich belastbar wie früher. Und das kann gerade für eine junge Frau auch sehr belastend sein. Ja, ich denke auch immer wieder, aber das ist auch unabhängig vom Alter, wie, ja, ob jetzt diese Angst begründet oder unbegründet ist, das spielt gar keine Rolle. Kommt es wieder? Ja, oder manchmal auch junge Frauen, die wirklich dann auch Angst haben, dass ihre Kinder ohne sie aufwachsen müssen, dass sie daran stirbt. Also das sind oft sehr existenzielle Themen.
Vielen Dank, Anna. Das sind einige Ängste dabei, die ich jetzt zum Beispiel als Nicht-Betroffene ja, mir hätte denken können, aber auch ganz vieles, was man sich irgendwie ja gar nicht, einem gar nicht so bewusst ist, wie viel da mit reinspielt und wie das für eine betroffene Person halt so viele Faktoren gibt, die zusätzlich zur Krankheit sehr belastend sein können. Wir kommen langsam zum Schluss und uns ist es immer ganz wichtig, noch einige sehr konkreten Tipps mit auf den Weg zu geben. Wir haben über die Vorsorge gesprochen. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern zwei, drei ganz konkrete Tipps zu geben, was wünschst du dir, was jede Frau, jeder Mann macht, um Brustkrebs vorzubeugen?
Eigentlich möchte ich das sehr, sehr knapp halten. Und zwar wünsche ich jeder und jedem, sich selbst einen möglichst gesunden Lebensstil schenken, ohne aber das lustvolle Genießen auszuschließen. Und auch wichtig, sollte es dich doch treffen, gib dir keine Schuld.
Dass wir da gerade weitermachen, wenn man jetzt wirklich betroffen ist, an Brustkrebs leidet, welche Angebote gibt es von der Krebsliga oder vielleicht generell in der Schweiz? Wo kann man sich da melden und Hilfe holen?
Also eben allen Frauen mit Brustkrebs und oder allen Menschen, die mit einer Krebserkrankung konfrontiert sind und auch und insbesondere auch Angehörige, Nahestehende, die ja auch die oft genau so betroffen sind wie der Betroffene selber und manchmal sogar fast mehr leiden als die betroffene Person selber, möchte ich einfach auf den Weg geben, ja, dass sie nicht alleine sind und dass eben die Krebsliga wirklich, wirklich da ist und sämtliche Angebote der Krebsliga von Informationen zu Beratung und Unterstützung, dass das ja, im Leben mit und nach Krebs, dass das kostenlos ist. Es gibt einerseits, also wenn ich jetzt noch etwas näher auf die Angebote der Krebsliga eingehe, es gibt einerseits eben uns, das Krebstelefon, wo ich jetzt arbeite, wo jemand dann einfach per Telefon, E-Mail oder im Chat ohne Terminvergabe und auf Wunsch auch anonym, wenn das jemandem wichtig ist, sich bei uns informieren kann. Und wir sind jetzt bei uns im Team alles Pflegefachpersonen mit Berufserfahrung in der Onkologie und psychoonkologischer Weiterbildung. Und dann gibt es auch, und das ist ganz wichtig, unsere Kolleginnen und Kollegen draußen in den regionalen und kantonalen Krebsligen. Dort arbeiten meistens Sozialarbeitende. Und wie wir gehört haben, kann eine Krebserkrankung sehr schnell zu Fragen zu Sozialversicherungen, zu Arbeitsrecht führen, eben auch zu finanziellen Anliegen. Und dort sind unsere Kolleginnen und Kollegen da. Sie beraten persönlich, individuell und eben auch kostenlos. Und wir sind auch der Schweigepflicht unterstellt. Also das ist auch manchmal wichtig für jemanden, das zu wissen. Und insofern möchte ich auch einfach sagen, es gibt kein zu früh, also sich bei der Krebsliga zu melden. Es gibt auch manchmal Menschen, die uns anrufen und sagen, oh, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll oder ob ich bei Ihnen richtig bin. Und da kann ich sagen, ja doch, Sie sind bei uns richtig, unabhängig von der Frage, vom Anliegen. Ja. Und wir können dann auch, je nachdem, braucht es dann auch weitere Unterstützung, weitere Stellen im ganzen onkologischen Netzwerk. Und dort können wir dann auch quasi so Wegweiser sein und jemandem noch sagen, melden Sie sich noch dort oder dort. Ja, also es gibt verschiedene auch Player im ganzen onkologischen Netzwerk, die involviert sind. Und die Krebsliga ist wirklich halt hier eine wichtige Anlaufstelle für schlussendlich alle Fragen rund um Krebs.
Vielen Dank, Anna, für diese ganz konkreten Tipps und für das Gespräch. Ja, ein sehr bedrückendes Thema und trotzdem so wichtig, dass man darüber spricht und dass eben auch Betroffene wissen, dass sie damit nicht alleine sind oder nicht alleine durch müssen. Unsere letzte Frage ist immer die gleiche. Unsere Plattform Women's Guide soll Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen. Und wir fragen dann immer unsere Interviewpartnerinnen, wer hat dich inspiriert, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst? Wer oder was? Das muss auch nicht unbedingt eine Person sein.
Als Kind und junge Frau hat mich eine von meinen Tanten so inspiriert. Und zwar trat sie als junge Frau in einen spezifischen Krankpflegeorden ein. Und sie trug so ein blaues Kleid mit einem weißen Schleier und hat als Krankenschwester wirklich in einem Spital gearbeitet. Und was mich an ihr fasziniert hat, bis heute übrigens, sie lebt noch, ist so ihre Hingabe und Freude am Pflegen und an den Menschen und eine wunderbare Verbindung von Spiritualität und aber auch der Zuwendung so zum prallen Leben mit Lachen, ja. Das ist wirklich etwas, was mich auch beeinflusst hat in meiner damaligen Berufswahl. Eine weitere Person, die ich nicht persönlich gekannt habe, weil sie leider auch nicht mehr lebt, aber die ich mich in meinem Berufsalltag und auch in Weiterbildungen mehrmals begegnet, ist Cicely Saunders, die Gründerin der Hospiz- und Palliativbewegung. Und sie hat einen Satz gesagt, der mir wirklich sehr, sehr wichtig ist in meinem Leben, Berufsleben, aber auch in meinem persönlichen Leben. Und zwar, dass es nicht darum geht, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und das ist mir wirklich ein Leitsatz in meinem Leben und in meiner Arbeit, ja.
Sehr schön. Vielen Dank. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und damit bedanken wir uns ganz herzlich, Anna, für deine Zeit, für dieses informative Gespräch, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und hoffentlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und eben welches Ausmaß das Thema annehmen kann, was man aber auch dagegen tun kann und welche Unterstützung man auch erfahren darf, wenn es einem dann treffen sollte. Vielen, vielen Dank.
Danke euch beiden.
Ja, danke auch von meiner Seite und ich finde, das Gespräch hat auch Mut gemacht, dass es eben auch nach einer Diagnose weitergehen kann und man sogar ja, die Möglichkeit hat, etwas Besseres daraus zu machen. Danke,
Unbedingt.
Anna.
Vielen Dank, dass auch du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und freuen uns, wenn du nächsten Monat wieder reinhörst. Wie immer freuen wir uns auch über Feedback auf das E-Mail info@womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.